Ein Top-Wissenschaftler ist mein heutiger Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme. Seit vielen Jahren wird er mit internationalen Preisen überhäuft, der Innsbrucker Quantenphysiker Dr. Peter Zoller. Seine Forschungsarbeiten haben etwa die Entwicklung des Quantencomputers vorangetrieben. Ja, nicht umsonst ist der Universitätsprofessor international äußerst gefragt. Viele Reisen, Videokonferenzen und Fachinterviews. Dazwischen hat er sich aber auch Zeit für die Radio Tirol Nahaufnahme genommen und ich konnte Dr. Peter Zoller am Innsbrucker Institut für Quantenoptik und Quanteninformation interviewen. Doch um was geht es eigentlich in der Quantenphysik? Quantencomputer, Quantenoptik, Quanteninformation und Kommunikation. Kann man überhaupt erklären, um was es dabei geht?
Ja, ich glaube, das Hauptproblem bei der Sache ist natürlich das, dass die Quantenphysik, von der wir jetzt heute da reden, und die Quantenphysik ist jetzt ja knapp über 100 Jahre alt, natürlich eine Physik ist, die die mikroskopischen Eigenschaften der Materie beschreibt. Also Atome, Elementarteilchen, Kernphysik, all diese Dinge, Chemie und so weiter. Und auf dieser Ebene hat die Quantenphysik sehr viele Dinge, die wir als einfach irgendwie paradox irgendwie wahrnehmen. Also gerade zum Beispiel in der Quantenmechanik ist ja so, dass ein Teilchen kann gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sein. Und mir fällt da immer die Geschichte ein von meinem Kollegen Ignacio Sirac, der erzählt hat, wie er als ein junger Student an die Uni gegangen ist. Am Anfang wollte er Flugzeugingenieur werden und dann hat ihn die Physik so interessiert, dass er in die Richtung hingegangen ist. Und dann hat ihn seine Großmutter dann gefragt, was machst du jetzt eigentlich genau in der Physik? Hat er gesagt, ich mache Quantenphysik, ja. Und hat die Großmutter dann gefragt, was ist denn die Quantenphysik? Ja, da gibt's ganz seltsame Dinge, nämlich Teilchen können da und dort gleichzeitig sein und das gibt Anlass zu ganz interessanten Möglichkeiten. Und die Antwort von seiner Großmutter war, das klingt extrem spannend, aber bitte erzähl das niemand anderem. Und das ist oft einmal ein bisschen die Wahrnehmung, die Leute da von der Quantenphysik haben, aber die Tatsache ist, dass die Quantenphysik im mikroskopischen Bereich offenbar richtig ist. Wir sehen sie jeden Tag im Labor. Und es geht darum, diese interessanten Möglichkeiten, die wir als paradox irgendwie empfinden, auch jetzt vielleicht auszunutzen, um neue Dinge zu tun. Und der Quantencomputer ist jetzt eine von diesen Möglichkeiten. Und was sich während der letzten Jahre jetzt wirklich verändert hat, ist das, dass wir im Labor in der Lage sind, und gerade in Innsbruck haben wir da hervorragende Experimentalphysiker, die in der Lage sind, diese Dinge jetzt im Labor auch zu sehen. Und wenn man etwas sieht, dann kann man draußen auch neue Technologien machen. Also wir sind momentan am Punkt, wo paradoxa Anwendungen werden. Anwendungen, die eigentlich sehr überraschend sind. Anwendungen, die jetzt von der Technologie her viel mächtiger sind, die uns erlaubt, neue Dinge zu tun. Und wenn man jetzt auf der einen Seite über den Quantencomputer redet, ist das natürlich irgendwie der Mount Everest aller Dinge. Aber da gibt es sehr viele andere Sachen, die jetzt vielleicht dann praktisch auch viel näher stehen. Dass man zum Beispiel bessere Atomuhren baut, die man in GPS-Systemen verwenden kann. Da gibt es ein ganzes Spektrum von Dingen und wir sind uns eigentlich sogar ziemlich sicher, dass eigentlich das 21. Jahrhundert jetzt eines ist, das von der Technologie her diesen Sprung in die Quantentechnologien hineinschafft. Und wir sind momentan genau in dieser Phase, die wir als die sogenannte zweite Quantenrevolution hier bezeichnen. Neue Technologien, neue Anwendungen. Es gibt dann eine neue Industrie, die dann auch hier entsprechend irgendwie dann herauskommen wird, wo diese Dinge gerade am Entstehen sind. Das ist extrem spannend, hier mittendrin in dem Ganzen hier zu leben und auch dazu beitragen zu können.
Da ist momentan wirklich viel im Umbruch in der Quantenwelt. Ich habe den theoretischen Physiker aber auch viel zu seinem Werdegang befragt, etwa über sein Wirken bis nach China, Neuseeland und in die USA. Dr. Peter Zoller hat dabei auch von seiner Kindheit in Innsbruck erzählt, dass er etwa ein guter, aber nie ein Vorzugsschüler war, wie er zu seiner Leidenschaft Physik gekommen ist oder warum er zurück nach Innsbruck gekommen ist, obwohl ihm Lehrstühle und Forschungsstellen an allen wichtigen Physikzentren in der ganzen Welt angeboten wurden. Rainer Perle mein Name. Ich begrüße Sie zur Radio Tirol Nahaufnahme. Heute zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme einer, der international für Furore sorgt, vor allem in seinem Fachgebiet. Ich sage nur Quantenoptik, Quanteninformation, ich sage nur theoretische Physik. Ein Mann, der mit Preisen überhäuft wird. Grüß Gott, Dr. Peter Zoller.
Dankeschön.
Unzählige Preise, die haben wir es aufschreiben müssen und dann nur einen kleinen Teil, weil das wäre über ein DIN A4-Blatt hinausgegangen. Ich sage nur Max-Planck-Medaille, Benjamin-Franklin-Medaille, der Wolf-Preis, den übrigens auch Stephen Hawking bekommen hat und jüngst eben den Norman F. Ramsey-Preis. Wie es fragt, wie man Skifahrer, was ist der schönste Sieg für Sie gewesen? Olympiasieg, Weltmeister, Gesamtweltcup? Das ist da vielleicht auch berechtigt, diese Frage zu stellen.
Ja, ich würde sagen, dass der entscheidende Punkt eigentlich irgendwie das ist, Preise werden eigentlich immer vergeben von einer Community, von also Kollegen, die man als Wissenschaftler selbst höchst anerkennt. Und wenn dann Kollegen sich entschließen, einen Preis zu geben, dann ist es eine Anerkennung eigentlich von einer Gruppe von Leuten, die selber in der höchsten Liga spielt. Und dieser Ramsey-Preis, also ich bin der erste Preisträger von etwas, was jetzt wahrscheinlich eine lange Serie von Preisen wird. Und es schaut momentan so aus, dass dieser Ramsey-Preis in den USA wahrscheinlich unter den Top-Preisen, die in der Atomphysik in dem Sinne vorhanden sind, dann also gelten wird. Und dann für diesen ersten Ramsey-Preis dann hier ausgesucht zu werden als ein Europäer. Ramsey selber war ja Nobelpreisträger, muss man auch dazu sagen, der viele Studenten produziert hat, die dann selbst Nobelpreise gewonnen haben. Also da waren ganze Generationen, die Norman Ramsey dann in der Folge herunter weitergefolgt sind. Und jetzt hier einen Preis zu bekommen, der nach ihm benannt ist, und wenn dann in den USA hier der rote Teppich ausgerollt wird für einen in einer Art und Weise, wo man sich fast dann fragt, ja wow, dann ist das schon eine ganz besondere Sache.
Ja? Jetzt kommt dann immer automatisch die Frage, wenn Preise ins Spiel gebracht werden, ein Preis, bei dem schon Ihre Kollegenschaft einmal gezittert hat, wo Sie selbst aber sagen, der ist Ihnen gar nicht so wichtig, nämlich der Nobelpreis.
Ja, der Nobelpreis ist immer so ein bisschen eine Diskussion für sich selbst. Schauen Sie, ich bin umgeben jetzt von Leuten, die alles in der Liga spielen, würde ich jetzt sagen, die Kandidaten für einen Nobelpreis sind. Und ich glaube, wir können besonders in Österreich eigentlich stolz sein, dass wir eine ganze Reihe von Leuten haben, die durchaus mögliche Kandidaten sind, von denen ich mir erwarte, dass irgendeiner von denen wird das schon einmal bekommen. Ja?
Also sprich, die Familie, es freut einen auch als Familienmitglied, wenn jemand anderer diesen Preis bekommen sollte.
Absolut, ja. Wir sind eine Familie. In dem Sinne sind wir alle an einem Strang und ich bin da sehr optimistisch. Und auch die internationale Anerkennung, dass Österreich in der Quantenphysik sehr stark ist, jetzt nicht auf eine Person bezogen, sondern eigentlich auf sehr viele Personen bezogen. Und wenn ich mir anschaue, was heute hier in Innsbruck läuft, die Dinge, die jetzt momentan in Innsbruck hier funktionieren, ist das, dass Rainer Blatt und seine Gruppe, Christian Roos und Thomas Manns und so, hier Experimente haben, die wir zum Beispiel heute, wie es ja eine Art Quanteninternet intern in Innsbruck jetzt hier betreiben können. Wir haben in Innsbruck jetzt ein Quanteninternet, wo wir Dinge machen, die jetzt absolut die Weltspitze sind. Also wir programmieren hier als Theoretiker von unseren Büros aus Quantencomputer, die im Labor drunter stehen. Und die Art und Weise und die Präzision, die momentan jetzt hier dahinter steht, muss ich sagen, also ich finde das eigentlich umwerfend, was hier momentan passiert. Das ist unglaublich. Ja. Wenn man mir das vor 10 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, das ist ein absoluter Traum. Ein Traum, der sehr längerfristig passiert, aber offenbar, ja, Träume werden auch Wirklichkeit und wir sind fast ein bisschen angekommen an dem Punkt.
Ja. Ja, denn gerade diese Quantencomputer haben Innsbruck international zu riesigem Renommee verholfen. Was für ein Potenzial in diesen Computern steckt und wie Innsbruck zu diesem herausragenden Ruf gekommen ist, hören wir gleich.
Dr. Peter Zoller, Sie haben gerade gesagt, Träume werden wahr und manchmal sogar schneller, als man sich's denkt. Innsbruck überhaupt genießt der Weltruf inzwischen.
Ja, ich würde auch sagen, dass die Dynamik hinter diesen Dingen eigentlich immer die gleiche ist. Nämlich, wenn irgendwie ein Nukleus von Leuten vorhanden ist, dann ziehen die dann mehr gute Leute an und die erzeugen dann neue Generationen von jungen Leuten, die dann wiederum hereinkommen, die dann wiederum zu dieser Weltspitze eben hier da gehören. Das geht fast auf Anton Zeiling am Anfang, würde ich jetzt sagen, hier zurück, der nach Innsbruck gekommen ist, genau zu einem Zeitpunkt, wo ich in die USA eigentlich abgereist bin, der in Innsbruck eigentlich diese Quantenphysik so irgendwie aufgebaut hat. Und das hat irgendwie Innsbruck hier begründet als eins von den Quantenzentren, wo dann immer mehr Leute angezogen werden. Und der entscheidende Punkt ist es, dass es dann auch Folgegenerationen gibt. Gute Leute ziehen gute Leute an und hier waren sehr viele gute Leute am Werk, die dann natürlich sich dann multipliziert haben. Und es ist auch zu sehen, wunderschön, dass unsere Leute nach außen hingehen, dass diese Innsbrucker Gene sich da sehr weit verbreiten auf der Welt und in dem Sinne eine wichtige Rolle spielen.
Anton Zeilinger, der ja auch gerne als Popstar der Wissenschaft bezeichnet wird oder als Dr. Beam, Bezug nehmend auf das Beamen von Raumschiff Enterprise, wie wir es ja alle als Kinder mitbekommen haben. Dieses Beamen, das wird oft einmal ein bisschen falsch verstanden.
Ja, also wenn Leute über Beamen reden, dann haben sie manchmal ein bisschen eine naive Vorstellung insofern, wo dann Leute herumgebeamt werden. Quantenmechanische Zustände kann man nicht klonen, man kann sie aber übertragen auf einen anderen Ort und das ist eben diese Quantenteleportation. Und jetzt wird man fragen, ja, was ist das Ganze dann eigentlich gut? Und die Antwort ist das, dass man damit Informationen übertragen kann, die keiner irgendwie kopieren kann. Das heißt, also das führt zu einer sicheren Quantenkommunikation führt zu einem sicheren Quanteninternet, wo ihnen die Naturgesetze garantieren, dass sie nicht die Informationen in irgendeiner Art und Weise mithören können. Und ein sicheres Internet, und das ist eigentlich die wahre Anwendung. Also dieses simple Beamen, eine Person wird von da nach dorthin gebeamt, das ist eine Darstellung, die es nicht so ganz stimmt. Aber die Sache selbst, Teleportation, ist eine unglaublich spannende Sache und hat wahrscheinlich in der Zukunft enorme Anwendungen und ist ein ganz ein fundamentaler Baustein. Und dass diese Dinge zum ersten Mal hier in Innsbruck auch experimentell realisiert worden sind, hat Innsbruck ein bisschen auf die Karte der Wissenschaft auch international damals gebracht.
Sicheres Internet, da kann man sich schon wieder was vorstellen. Sie haben aber gesagt, wird nicht die einzige Anwendung sein. Sie haben vorhin einmal kurz auch die Atomuhren ins Spiel gebracht. Kann man heute schon sagen, wo es vielleicht Anwendung finden könnte?
Wir bauen jetzt heute spezialisierte Quantencomputer. Gerade zum Beispiel das, was wir in Innsbruck momentan in Synergie mit der Arbeitsgruppe Platte hier betreiben, ist das, dass hier ein sogenannter Quantensimulator steht. Das ist jetzt ein Quantenrechner, der jetzt nicht alles kann, aber manche Dinge dafür sehr gut. Also ein spezialisierter Quantenrechner. Und da gibt es dann relativ viele Anwendungen, die jetzt zum Beispiel dann dahin geht, dass man damit neue Materialien entwickeln könnte, dass man neue Medikamente damit entwickeln könnte, die auf normalen Computern, die wir heute haben, dann nicht rechenbar sind. Aber auch natürlich sehr grundlegende Anwendungen von der Wissenschaft. Ich meine, wenn wir heute Hochenergiephysik machen und wir versuchen, Dinge auszurechnen, sind die oft so kompliziert, die momentan als unrechenbar gelten. Die klassischen Computer, wie wir sie heute haben, die werden immer eine fundamentale Rolle spielen und der Quantencomputer wird eher so eine Art spezieller Einsatz sein in einen klassischen Computer, der dann bestimmte Dinge ganz gut kann. Und es wird, glaube ich, die Kommunikation zwischen einem klassischen Computer, der mit einem Quantencomputer redet und beide teilen sich die Aufgaben, die sie jetzt am besten kennen. Der eine kann das jetzt besonders gut, der andere das besonders gut. Dieses Wechselspiel von klassischer Quantencomputer, das ist, glaube ich, das, wo die Zukunft liegt. Und es ist auch genau das, was in Innsbruck momentan jetzt hier mit den laufenden Experimenten eigentlich hier passiert.
Also da tut sich Gewaltiges in Innsbruck. Nicht umsonst hat die Heimatstadt von Dr. Peter Zoller Weltruf erlangt. Doch war die Physik schon immer seine Leidenschaft? Und war Peter Zoller so etwas wie ein Wunderkind? Nicht unbedingt, wird er uns gleich erzählen.
Universitätsprofessor Dr. Peter Zoller heute in der Radio Tirol Nahaufnahme. Quantenphysik, theoretischer Physiker. Hat sich das irgendwie schon als Kind abgezeichnet, dass der Peter Zoller später mal in diesem Bereich vielleicht tätig sein könnte?
Ich muss sagen, ich habe ein Elternhaus gehabt, das sehr auf akademische Bildung eigentlich immer Wert gelegt hat. Ich habe sehr gute Lehrer auch in der Schule zum Teil gehabt. Ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich mal Biologie studiere oder mir hat auch einmal Medizin in dem Sinne von Biologie sehr interessiert, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht der beste Hausarzt jetzt hier geworden. Mhm. Ich kann mich heute erinnern, dass in der 8. Klasse Gymnasium ich in eine Bibliothek einmal gegangen bin und ein Buch entdeckt hat und das hat mich so fasziniert und dann weitere Bücher angefangen habe zu lesen. Damals ist es über Relativitätstheorie, Experimentalteilchenphysik gegangen ist und dann war mir irgendwie klar, dass ich das so spannend finde und wenn man dann sich entschließt, Physik zu studieren an der Universität, meine Eltern waren jetzt eher ein bisschen entsetzt, weil sie das als einen brotlosen Beruf irgendwie angesehen haben und wenn man als junger Physiker anfängt an der Universität, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dann weiß man eigentlich nicht, was letztendlich die Physik jetzt wirklich ist. Aber ich habe dann das große Glück gehabt, natürlich dann in eine Zeit hineinzukommen, wo fantastische, tolle Fragen herum waren. Und irgendwie, eigentlich eher durch Zufall, würde ich sagen, kommt man dann eigentlich in die Schiene rein, wo man dann selber sich zu einem Physiker entwickelt, der durch die Entwicklungen, die eben so herumlaufen, durch die neuen Fragen, die sie stellen, offenbar in der Lage war, da und dort so kleine Beiträge zu leisten.
Wenn ich jetzt höre, das Buch über Relativitätstheorie in der Bibliothek, ich kann mich erinnern, bei uns im Gymnasium hat es eher geheißen, Relativitätstheorie, Einstein, das ist so kompliziert, vergesst es, das versteht ihr nicht. Und Sie lesen das also praktisch in Eigenregie.
Nein, ich kann mich erinnern, das war damals ein Buch, es waren mehrere Bücher, die ich gelesen habe, aber das Buch war von Max Born. Max Born war selber ein Nobelpreisträger. Mhm. Die Leute damals waren offenbar sehr interessiert, auch diese Physik, die im Prinzip sehr mysteriös klingt, abstrakt klingt, auch in einer Art und Weise darzustellen, dass es sogar jetzt ein Schüler in der 8. Klasse Gymnasium irgendwie verstehen kann. Das ist diesen Leuten, die damals die großen Physiker waren, extrem gut gelungen. Und ich bin vielleicht eines in dem Sinne Produkte, die das da gesehen haben. Aber mich hat auch sehr interessiert, zum Beispiel sowas wären wie Elektroingenieur. Ich war damals Radioamateur selbst und nicht, dass ich jetzt selber der große Bastler war, dazu bin ich da eher der theoretische Physiker. Mich hat immer interessiert, wie elektronische Schaltkreise funktionieren und so. Und dass es dann Physik geworden ist, ja, das ist halt dann eher eines der Zufälle, aber eines der glücklichen Zufälle, würde ich jetzt sagen.
Akademische Bildung war im Hause Zoller immer sehr wichtig, auch wenn man sonst zuhört, aha, sehr zielstrebig, sehr interessiert, der Peter Zoller als Schüler. Und trotzdem wurde dieser Peter Zoller einmal als schlimmster Schüler der ganzen Schule bezeichnet.
Ach so, ja, ja, aber das war natürlich ganz offensichtlich ein großes Missverständnis. Also das war eine Geschichte in der ersten Klasse Gymnasium, wie meine Mutter da zur Sprechstunde gegangen ist und den Namen Peter Zoller ausgesprochen hat und der Lehrer dann in einer Schimpftirade geendet hat, dass der Peter Zoller der schlimmste Schüler ist, hat sie dann herausgestellt, dass eben drei Peter Zoller an der Schule gleichzeitig waren, mit mir nicht direkt verwandt, aber den gleichen Namen. Und das hat sie erst nach einem längeren Gespräch dann, meine Mutter war vollkommen entsetzt, dann herausgestellt, dass eigentlich ein anderer Peter Zoller gemeint war. Das hat mich danach wahrscheinlich irgendwie gerettet. Aber es wäre auch unfair gewesen, denn ich glaube, ich war immer ein ganz ein braver Schüler.
Der Primus der Klasse?
Nein, ich war nie der Primus der Klasse. Mhm. Also im Gymnasium, ich habe nie einen Vorzug gehabt oder sowas. Deutsch war jetzt eher, würde ich sagen, ein mittelmäßiger Schüler. Ich kann mich erinnern, dass meinen Vorzug in der 7. Klasse Gymnasium, ich habe nie einen Vorzug gehabt, ich mir verhaut habe, indem ich Musik eine 4 bekommen habe. Ich habe sogar in Physik einmal ein 4 Ermahnung gehabt in einem Zwischenzeugnis. Aber der Hintergrund war jetzt eher der, dass unser Lehrer, der übrigens ein sehr guter Lehrer muss ich jetzt sagen, war, die Eigenschaft gehabt hat, dass er Prüfungen entweder von vorn oder hinten im Alphabet angefangen hat und entgegen meinen Erwartungen ich in der zweiten Woche anfangs von dem neuen Schuljahr drangekommen bin zur Prüfung und mir das wirklich nicht angeschaut habe und dann hat er mir einen 5 oder einen 4er oder sowas eingetragen und das war jetzt ein schlechter Teil, aber ich habe dann eine 4 mit Ermahnung damals bekommen, diese Note gibt es ja heute gar nicht mehr, aus dem Grund heraus, dass bei einer anderen Prüfung ich meinem Nachbarn eingesagt habe, was er jetzt hier sagen soll. Das hat den Lehrer dann so erzürnt, dass die Kombination dann zu dem 4 mit Ermahnung geführt hat, aber er hat dann meine Mutter in der Sprechstunde dann sehr beruhigt und im nächsten Semesterzeugnis habe ich dann eine 2 bekommen. Aber Vorzüge sind nicht der entscheidende Punkt, dass man im Leben dann weiterkommt.
Ja. Ja, das beweist allein schon der Werdegang von Peter Zoller. Viel wichtiger waren da schon die vielen Auslandsaufenthalte. Wie er sofort nach dem Studium in die USA eingeladen und dort Teil der internationalen Wissenschaftlerfamilie wurde, hören wir in Kürze. Er war im Gymnasium zwar kein Vorzugsschüler, aber hat danach seinen Doktortitel in Windeseile erlangt. Bleibt die Frage, ob der Quantenphysiker Dr. Peter Zoller diese Karriere hinlegen hätte können, wenn er in Innsbruck geblieben wäre. Die ist wohl nicht zu beantworten. Peter Zoller ist nach seinem Studium jedenfalls sofort ins Ausland gegangen.
Für mich war ich dann der große irgendwie Erkenntnis oder Durchbruch des, wie ich in die USA gegangen bin, also Postdoktorand Los Angeles, University of Southern California, zu einem Professor, den ich kennengelernt habe auf einer Konferenz. Ich habe dessen Papers gelesen und habe dann ihm einige Fragen gestellt und er hat mir dann sofort gesagt, hätte gerne, dass ich mit ihm zusammenarbeite und komme. Und ich habe dann ein Max-Kade-Stipendium mir aufgetrieben, um in die USA zu gehen. Und das war für mich eigentlich damals die große Erkenntnis. Dann bin dort in eine Gruppe hineingekommen und dann war die Frage, welche wissenschaftlichen Fragen sind jetzt aktuell? Und da war es bei einer Reihe von Fragen so, dass die Frage war, ja, wir sollten das tun. Und ich habe gesagt, ja, ich habe mir das überlegt. Ich war mir nur nicht sicher, dass es interessant ist. Und ich habe sogar eine Antwort auf diese Dinge. Ich habe mit 24 Jahren, das war damals nicht möglich, mein Doktorat abgeschlossen und war mit 25 Jahren dann in den USA. Also heute wäre das vollkommen unmöglich, muss ich jetzt sagen. Und ich war damals natürlich auch vollkommen unreif. Das hat mir dann irgendwie neue Welten eröffnet. Und die USA sind ja in der Beziehung extrem offen, dass man da vom Tellerwäscher zum Millionär näher jetzt im übertragenen Sinne jetzt irgendwie wird, wenn man Leistungen bringt, dass das auch Anerkennung findet und dass man dann irgendwie in eine gewisse elitäre Gruppe hineinkommt und dann auch weitergereicht wird und dann Teil von dieser Familie wird und ich habe in dem Kontext hier großes Glück gehabt.
Also Sie stellen da das Licht ein bisschen unter den Scheffel, weil Glück kann man sich auch erarbeiten und ich glaube, das haben Sie sich auch erarbeitet.
Ja, ich kann mich immer noch an eine Rede vom Nobelpreisträger Stephen Chu erinnern, der in einer Ansprache gesagt hat, wenn er die Auswahl hat, Glück zu haben oder clever zu sein, dann nimmt er lieber das Glück. Ja. Eines der Punkte, was man in den USA irgendwie lernt und das ist irgendwie entscheidend und das ist dieser amerikanische Geist, dass es jetzt nicht davon abkommt, von welchem Adel, von irgendwelchen Professoren man jetzt hier abstammt, sondern Wenn Leute Beiträge liefern, dann ist einfach jener, der cleveren Beitrag liefert, der wird anerkannt. Das war für mich persönlich extrem wichtig und auch damals, glaube ich, für diese ganze Generation von jungen Leuten, die in die USA gegangen sind, um Wissenschaft zu lernen, aber auch wie man Wissenschaft betreibt. Ich halte das für fundamental und in dem Sinne habe ich meinen amerikanischen Freunden und Kollegen da im breitesten Sinne extrem viel zu verdanken.
Und Peter Zoller wusste das auch extrem gut zu nutzen. Forschungsaufenthalte in Frankreich, Neuseeland oder in den USA, später dann auch noch Gastprofessuren in Harvard, in Peking oder Haifa. Und trotzdem hat der Quantenphysiker auch traumhafte Angebote ausgeschlagen. Warum er lieber nach Innsbruck zurückgekehrt ist, wird uns gleich erzählen.
Dr. Peter Zoller, wir haben über diesen amerikanischen Geist gesprochen. Sie sind aber nicht in den USA geblieben, ganz im Gegenteil. Sie sind gependelt, würde ich sagen, zwischen Innsbruck, Israel, Neuseeland, überall auf der ganzen Welt. Gehört es dazu, um erfolgreich zu sein, dieses Globetrotter-Dasein im Wissenschaftsbereich?
Ja, es ist natürlich so, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft, in der man lebt, eine a priori internationale ist. Dieser Austausch mit der internationalen Gemeinschaft, der ist fundamental. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde man seine eigene Suppe kochen und eigentlich gar nicht genau wissen, was man tut. Und wir leben jetzt halt vielleicht hier in Österreich oder hier in Innsbruck, aber unser Wirkungsfeld ist natürlich viel, viel breiter gesehen. Und das ist die eigentliche Substanz, würde ich sagen.
Mhm. Was hat Sie eigentlich veranlasst, in Innsbruck dann schließlich doch zu bleiben? War es dieses Implementieren des amerikanischen Geistes oder war es eben doch vielleicht das Mountainbiken in den Bergen?
Ja, ich meine, wie ich damals von Innsbruck weggegangen bin, habe ich mehrere Optionen gehabt. Ich habe ein Angebot gehabt, auch nach Harvard zu gehen. Ich habe mich damals nicht entschlossen, nach Harvard zu gehen, weil ich einerseits hat mir eine Großstadt wie Boston, Cambridge nicht so unbedingt gefallen. Ich sehe das heute ein bisschen anders. Ich habe das damals vielleicht ein bisschen zu einseitig gesehen. Und in Boulder habe ich viele Freunde gehabt in Colorado und da ist ein hervorragendes Institut und ich war dann dort eben tätig als ein Professor mit Kollegen, die ich extrem gut gekannt habe und habe mich dort extrem wohl gefühlt und ich würde sagen, viele von den Grundlagen dessen, die dann später meine Karriere eigentlich bestimmt hat, waren Inspirationen, die ich dort von meinen Kollegen da bekommen habe. Und nach Innsbruck damals zurückzugehen, ja, das war, glaube ich, eine Kombination von mehreren Sachen. Einerseits natürlich, die eigenen Eltern leben da, man will sich dann auch um sie entsprechend kümmern, wenn sie dann ein bisschen älter werden, aber meine Frau hat sich auch sehr zurückgesehnt nach irgendwie Innsbruck, wobei, wenn man mal länger Zeit in den USA lebt, man kommt auch dort hinein und wir waren eigentlich damals genau am Punkt, wo man gesagt hat, wollen wir jetzt wirklich nach Innsbruck eigentlich zurückkehren? Ich meine, Innsbruck ist jetzt meine Heimatstadt, man fühlt sich natürlich da sehr angezogen oder will man jetzt so doch in den USA bleiben und sogar meine Frau, die damals am Anfang eher nach Europa zurück irgendwie tendiert hat, hat damals die Aussage gemacht, wenn wir jetzt noch ein Jahr dranhängen könnten und uns dann entscheiden könnten, dann wäre das am liebsten. Es war also damals sehr an der Kippe und ja, die Entscheidung ist dann gefallen, nach Innsbruck zu gehen und dass es jetzt Innsbruck war, war in einem gewissen Sinn, würde ich jetzt sagen, eher eigentlich ein Zufall, denn ich habe damals in meinen jungen Jahren in den USA eben Leute kennengelernt, wie einen Rainer Blatt, einen Wolfgang Erdmer, wo man dann sieht, man kann gut miteinander und es war dann eher der Entschluss, dass man vielleicht an eine Universität oder ein Institut hingeht, wo man dann zusammenarbeitet und dass das dann genau in Innsbruck war, ist dann fast ein bisschen ein schöner Zufall eigentlich gewesen, aber es hätte auch woanders sein können.
Weil Sie gesagt haben, Harvard, das sehen Sie heute vielleicht ein bisschen anders, reut es auch ein bisschen?
Nein, ich meine, Harvard damals war jetzt eher sozusagen ein bisschen altmodisch. Das hat sich dann in der jetzigen Generation vollkommen verändert. Also Harvard ist jetzt eine der großen Pilgerstätten, wo wir persönlich extrem enge Kontakte haben und auch mit dieser jetzt etwas jüngeren Generation, die dort sind und was am MIT Harvard jetzt hier entstanden ist, das ist absolute Weltspitze. Also wenn damals diese Situation so gewesen wäre, dann wäre das ein extrem attraktiver Platz gewesen, aber damals war es eben nicht so und da war zum Beispiel Boulder mit all den Dingen, die dort gelaufen sind, in Colorado eigentlich der attraktivere Platz in Kombination mit dem auch, dass sie Berge haben. Auch wie ich immer sage, es ist nur halb so schön wie Innsbruck, weil die Berge nur auf einer Seite sind.
Also Innsbruck ist sozusagen im internationalen Wettrennen um Peter Zoller als Sieger hervorgegangen. Was ihm in Tirol so gut gefällt, sowohl privat als auch beruflich, gleich.
Die Berge, Sie sprechen sie immer wieder an. Sie haben auch gesagt, Mountainbiken, eine große Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die in Innsbruck entstanden ist, weil so lange gibt's ja die Mountainbikes auch wieder nicht.
Ja, ich habe das zum ersten Mal eben auch in den USA da gesehen, dass da Leute mit Fahrrädern in die Berge hinabfahren und gedacht, das ist ja vollkommen verrückt, in den Bergen wandert man doch eher und habe dann sogar mein erstes Mountainbike in den USA mal gekauft und dann hier mitgenommen nach Österreich. Das waren damals diese eher schweren Fahrräder, wo man auch kaum hat fahren können und alle haben ein bisschen schief angeschaut und so, aber das ist ja dann hier explodiert und Innsbruck, muss man sagen, ist ja wirklich, oder Tirol ist ein Mountainbike-Eldorado und das ist ja unglaublich schön hier.
Bleibt überhaupt Zeit noch für weitere Hobbys? Ich meine, die Wissenschaft, die fesselt sie ja schon ein ganzes Leben lang. Gibt es da überhaupt noch Zeit?
Ja, es ist schon so irgendwie, dass eigentlich Hobby und Wissenschaft oder Arbeit dann sehr ineinander verschmelzen und ich glaube, das betrifft eigentlich uns alle da sehr. Also Hobby und Arbeit sind dann wahrscheinlich eigentlich das Gleiche letztendlich. Ja.
Also sprich, der Kopf, den kann man nicht unbedingt in der Freizeit abschalten.
Ja, das ist richtig und natürlich, ich meine, ich muss auch entscheidend betonen, wenn man jetzt heute hier Professor ist und das betrifft ja alle meine Kollegen hier, mit denen man eng zusammenarbeitet. Ich glaube, eines von den tollsten Dingen, die man so als Professor und gerade was die ganze Arbeit jetzt hier betrifft, irgendwie darstellt, ist die Tatsache, dass man mit jungen Leuten zu tun hat. Man bekommt immer neue Generationen von jungen Studenten herein. Die sind jetzt am Anfang, würde ich sagen, in der Physik richtige Babys. Die muss man erst ein bisschen aufpäppeln und es ist dann unglaublich zu sehen, wie dann Postdoktoranden, junge Studenten, die reinkommen, nach einigen Jahren dann zu Diskussionspartner werden, mit denen man Auge zu Auge diskutiert und dass eigentlich hier über Generationen hinweg eben Teams entstehen, wo man wirklich zusammenarbeitet und das ist dann eine große Familie, die dann hinausgehen, dann ihre eigenen Familien dann irgendwie gründen und ihre eigenen wissenschaftlichen Arbeitsgruppen. Das erhält einen unglaublich jung. Das ist auch das Privileg, glaube ich, Universitätsprofessor zu sein. Das ist, glaube ich, das, was die Sache eigentlich ausmacht.
Wenn Sie sagen, Studenten, das sind noch richtige Babys, das heißt, die physikalische Muttermilch ist wahrscheinlich das Implementieren einer komplett anderen Denkweise, als man es bisher gewohnt war.
Ja, ich muss immer ein bisschen lachen. Ich bin ja selbst vollkommen anders aufgewachsen. Eher jetzt würde ich sagen, wo man mir absolute Freiheit gegeben hat, mich selbst zu entwickeln. Und diese Entwicklung war dann, ich bin in die Bibliothek gegangen, habe dann Bücher gelesen. Die jetzigen Studenten, ich denke mal häufig, die werden von uns ziemlich indoktriniert, in einer bestimmten Art und Weise zu denken. Und wir sind für sie sehr harte Diskussionspartner, indem man ihnen oft sagt, ja, das ist das Richtige und das ist das Falsche und so. Aber indem die dann älter werden, haben sie dann auch eigene Meinungen. Und das ist, glaube ich, genau diese Diskussion, man will ja Diskussionspartner haben, die nicht die eigenen Meinungen nachplappern, sondern die dann sagen, ja, gute Frage, aber die eigentliche Frage ist die und man sollte eher in die Richtung gehen und nicht das, was man jetzt hier vorgeschlagen hat. Das sind genau diese Teams, von denen ich da rede.
Wenn man noch früher zurückgeht in der Schule, was schlagen Sie vor, wie kann man da jemanden begeistern, dass eben so ein Gebiet wie eben die Quantenwelt, ich nenne es wieder so, vielleicht sich traut, dorthin zu gehen?
Ja, ich glaube, da gibt es eine sehr große Begeisterung, auch die jetzt ausgelöst wird eben gerade ja von diesen ganzen Quantenphysik, Quantencomputersachen, wo sich die junge Generation sehr dafür interessiert. Also Physik ist momentan jetzt irgendwie wieder in, auch von den ganzen Möglichkeiten, die Leute beruflich haben. Wenn ich heute ein Physiker werde, dann werde ich heute gesucht von Firmen. Physiker sind so ein bisschen Mädchen für alles. Die sind jene, die globale Problemlöser sind, die jetzt die mathematische Sprache, genauso wie die experimentelle, die aber dann das größere Bild sehen. Und in dem Sinne ist das Physikstudium heute eigentlich eines, das, glaube ich, sehr viel Potenzial haben, wenn das Leute studieren. Aber Physikstudium ist auch ein sehr hartes Studium. Wie mein Kollege Rudi Grimm immer wieder sagt, ja, wir haben jetzt viel mehr Studenten, aber die absolute Zahl der wirklichen Top-Studenten hat sich jetzt nicht wirklich geändert. Aber als Physiker hat man halt gute Chancen. Und ich kann junge Leute, die sich dafür interessieren, eigentlich nur raten, ja, sich das anzuschauen und auch ernst zu nehmen. Und Innsbruck ist ein guter Platz, das zu studieren.
Ein guter Platz ist eigentlich untertrieben. Innsbruck ist in der Quantenphysik inzwischen zu einer Hauptstadt geworden. Doch was wird sich in der Quantenwelt demnächst noch tun? Welche technologischen Revolutionen stehen uns da noch bevor? Das habe ich Dr. Peter Zoller am Innsbrucker Institut für Quantenoptik und Quanteninformation auch noch gefragt.
Dr. Peter Zoller, was glauben Sie überhaupt, was ist noch alles möglich in Zukunft im Bereich Quantenphysik?
Also, wenn ich vielleicht rückblickend jetzt sehe und schaue vor 10 Jahren und so weiter, was hat man damals erwartet, was in 10 Jahren passiert und wo wir jetzt heute tatsächlich sind, dann muss ich sagen, dass eigentlich auf fast allen Ebenen meine Erwartungen übertroffen worden sind. Mhm. Und wenn ich jetzt heute frage, was passiert jetzt in den nächsten 10 Jahren, wahrscheinlich werde ich dann auch viel zu konservativ sein, diese Dinge da einzuschätzen, weil Überraschungen lassen sich nicht irgendwie vorhersehen. Ich würde sagen, dass gerade die Fortschritte, die wir gemacht haben, gerade auf unserem Gebiet eigentlich etwas ist, was mich eigentlich umhaut, ja, und wo ich eigentlich sagen muss, es ist unglaublich, was hier läuft und vielleicht in den nächsten 10 Jahren, wenn es so weitergeht, dann wow, also da passieren dann wirklich Dinge, die dann wahrscheinlich sehr revolutionär sind und die dann irgendwie fundamentalen Impact haben. Und ich möchte das eine noch betonen, wenn wir jetzt heute reden über Quantentechnologien und all diese Dinge, wenn ich mir den Hut als Physiker aufsetze, der natürlich jetzt hier eher Grundlagenphysik betreibt, viele von den Werkzeugen oder Dingen, die wir entwickeln, die wirken natürlich dann zurück auch in die Physik. Denn den Physikern werden damit neue Werkzeuge in die Hand gegeben und neue Werkzeuge, die Physiker haben, die erlauben einem dann vielleicht auch neue Fragen in neuer Art und Weise zu erforschen. Also neue Werkzeuge führen dazu, dass auch in der Grundlagenphysik selber fundamental neue Dinge möglich sind und fundamental neue Entdeckungen. Dieses Wechselspiel, glaube ich, ist hier entscheidend. Und gerade auf dieser Ebene würde ich mal erwarten, dass hier extrem viel passiert.
Wenn Sie den Physikhut wieder runtergeben, den Träumerhut aufsetzen, wovon träumt man, was praktisch möglich sein könnte in Zukunft?
Also ich würde sagen, das Spannendste ist eigentlich immer das Unerwartete. Das Langweiligste für einen Physiker ist immer das. Ich denke mir das, wenn man zum Beispiel so einen Projektantrag schreibt und dann steht drinnen, was werden Sie in 3 Jahren jetzt genau machen wollen? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, meine wahre Antwort auf diese Frage ist das, Gott sei Dank weiß ich das nicht. Ja. Wir hoffen auf Überraschungen. Überraschungen ist genau das Gegenteil von dem, was man vorhersagen kann. Und ich glaube, dass auf dieser technologischen Schiene relativ viel weitergeht. Ich meine, zum Beispiel hier in Innsbruck ist jetzt eine Firma gegründet worden, wo nämlich mein Kollege Rainer Platt, Thomas Mons hier wirklich federführend sind und ich da auch als Mittwoch als ein Theoretiker eher in der zweiten Reihe steht, weil das jetzt eher experimentelle Entwicklungen sind, wo es darum geht, auch eine Firma dann zu gründen, die diese Dinge tut. Und wir dann als Wissenschaftler auch damit neue Geräte in die Hand bekommen und fundamental neue Fragen zu stellen, gerade in Richtung Quantensensoren. Ich meine, wenn man heute hier Messinstrumente bauen kann, die viel, viel genauer werden, dann wird an der Stelle neue Physik, vielleicht Grundlagenphysik jetzt irgendwie offensichtlich, von der wir heute gar nicht wissen, was es gibt. Und in der Physik gibt es so viele offene Fragen. Denken Sie an die grundsätzlichen Probleme, dass die Quantenphysik, an die wir heute glauben, die wir kennen, die wir im Labor sehen, mit der Gravitationsphysik nicht richtig verbunden ist. Die widersprechen sich momentan. Gerade an dieser Schnittstelle, dann in Richtung Kosmologie, da tut sich extrem viel. Und wenn wir da jetzt neue Werkzeuge schaffen, die dann vielleicht dort einem erlauben, Fragen zu stellen und damit auch neue Antworten zu finden, da glaube ich, ist sehr viel in der Zukunft. Denn in der Physik ist, würde ich sagen, das meiste noch nicht verstanden.
Also es wird weiterhin sehr, sehr spannend bleiben.
Absolut.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur viel Gesundheit weiterhin, das viel besprochene Glück, das man eben auch braucht und gerne gegen Cleverness eintauscht und natürlich viele, viele positive Überraschungen in der Welt der Physik und sage Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für dieses Interview.
Dankeschön.
Der international gefragte Top-Wissenschaftler und Quantenphysiker Dr. Peter Zoller war heute zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten, dann können Sie das auf unserer Homepage unter tirol.orf.at. Rainer Perle mein Name. Ich bedanke mich fürs Zuhören.